Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Das Mikrofon geht auf und wieder treten viele Personen auf und müssen sich erstmal sortieren, als wer wir hier eigentlich sprechen. Und mein Name ist Simon Frisch, da haben wir schon mal eine Sortierung und ich fange dann immer an oder habe immer mit diesen vielen Personen, wir sind ja im Leben immer unterschiedlich, je nach Situation oder Begegnung, sehr, sehr viele. Und ich selbst spreche hier, das nehme ich mir zumindest immer vor und dann werden es doch mehr, in zwei Rollen als Vizepräsident für Lehre und Lernen und als Dozent für Film- und Medienwissenschaft, als Dozent, ich lehre seit 1999, glaube ich, jetzt schon eine ganze Zeit. Und ich interessiere mich sehr fürs Lehren. Und heute habe ich Christiane zu Gast. Als wer bist du denn alles gekommen?
Oh, also jetzt hier tatsächlich reduziert auf meine Rolle als Professorin für Philosophie und Ästhetik hier an der Fakultät Medien. Genau, Christiane Voss heiße ich und treibe seit 40 Jahren Philosophie in völlig verschiedenen Settings, Kontexten und mit verschiedenen Schwerpunkten. Und seit ich von 2010 an hier in Weimar gelandet bin mit der Stelle, bin ich auch jetzt, sagen, Medienphilosophin geworden. Das ist so ein bisschen auch vielleicht noch ein Unteraspekt, mit dem ich heute hier auch stehe.
Philosophie und Ästhetik, das ist natürlich ein ganz toller Gegenstand, sag jetzt ich, der Dozent für Film- und Medienwissenschaft. Und wir haben ja auch schon sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und im Vorfeld habe ich mir gedacht, hoffentlich wird das Gespräch bei der Aufnahme so lustig und lebendig. Ich rede wahnsinnig gern mit dir. Wir haben sehr, sehr viele interessierte Gespräche geführt und interessante auch, glaube ich, zumindest hoffe ich das. Dieses Gespräch nehmen wir jetzt auf und hoffe, dass es interessant wird. Und Philosophie und Ästhetik, für mich war Ästhetik schon als vor meinem Studium ein wahnsinnig anspruchsvolles und hohes Feld, wenn es darum ging, ja, dazu zu verbalisieren, sag ich mal. Und jetzt ist Philosophie ja auch eine verbalisierende Disziplin vor allem. Und dann noch in Hinsicht auf Ästhetik ist das natürlich ganz interessant, da Ästhetik ja übers Verbalisieren hinausgeht. Wie würdest du dein Forschungs- und insbesondere aber auch Lehrfeld abstecken oder charakterisieren in diesem Feld Philosophie und Ästhetik?
Ich würde vielleicht darauf zweigleisig antworten. Also die erste Antwort ist sozusagen rückblickend auf meine Zeit in der Philosophie, als ich sagen noch von der Philosophie her, also von der traditionellen Schulphilosophie her auf die Ästhetik geschaut habe, da hat sich die Frage lustigerweise für die Philosophie selber nie so gestellt. Ignoranterweise, würde ich heute sagen. Aber für die Philosophie ist die Versprachlichung von, sagen, relevanten Sätzen über etwas das normale Geschäft, das Kerngeschäft. Und das gilt auch, wenn der Gegenstand der Reflexion Bilder sind, Musikstücke, Tanz, Theater. Für die Philosophie war das nie irgendwie ein Fehler oder ein Problem, dass man sagen vielleicht auch nicht mal weiter darüber nachdenkt, wie die Übersetzung in sprachliche Formulierungen, sprachlichen Ausdruck eigentlich geschieht. Wenn ich etwa einen Film mit philosophischen Mitteln versuche zu beschreiben, dann kommt eben deshalb auch oft raus vielleicht, dass man dann, wenn man das so macht, dass man die Versprachlichung oder die sprachliche Verständigung über ein nicht sprachliches Medium betreibt in der Philosophie mit philosophischen Mitteln, dass man sehr stark auf die inhaltliche Ebene geht, also auf das, was man Semantik nennen könnte, Bedeutungsebene. Also welche Bedeutung hat der Film, ist eigentlich immer die Hauptfrage. Und das, was da in der Philosophie Ästhetik verhandelt wird, ist eben immer das, was bedeutet dieses Bild, was bedeutet dieses Theaterstück, was bedeutet dieser Film. Und diese Bedeutungsfragen führen tendenziell ein bisschen dazu, ich glaube, das ist heute auch besser geworden als vor vielen Jahren, aber führen doch tendenziell dazu, dass man den Plot, würde man sagen, stark nach vorne zieht und eigentlich sowas wie Theater oder Film oder auch andere Kunstwerke behandelt wie einen Text.
Ja.
Und das hat auch in den 1980er Jahren ja eine große, sagen, Modewelle, oder war es einfach, ne, die Auffassung, die Welt ist ein Text, das Leben ist ein Text, also sind auch alle Dinge eigentlich Text, förmlich, man muss nur die Textualität herausarbeiten und für die Philosophie war dann die dankbare Aufgabe zu sagen, oder bestand dann daran zu sagen, naja, also da alles in gewisser Weise Text ist, zumindest nach einer bestimmten Denkschule, die aber dann glaube ich, immer noch auch eine Rolle spielt. Wenn alles Text ist, dann geht es eigentlich eher darum, sich klarzumachen, dass das, was wir jetzt erstmal nicht als sprachliches Werk wahrnehmen, nehmen wir mal ein Theaterstück, hat aber trotzdem eine implizite Textstruktur. Und unsere Aufgabe besteht dann darin, diese implizite Bedeutung und die implizite Textualität eines Theaterstücks, eines Kunstwerkes, eines Films explizit zu machen. Mhm. Sodass ich eigentlich die philosophische Ästhetik immer so verstanden, dass sie selber gewissermaßen als Medium der Übersetzung fungiert. Aha. Für die Frage der Bedeutung von Kunstwerken. Mit der zweite Teil meiner Antwort, wie ich das Verhältnis zur Ästhetik sehe, ist eigentlich, hat mit Weimar zu tun. Als ich dann in Weimar gekommen bin, habe ich eigentlich selber erstmal sagen gestaunt darüber, wie hier Medienphilosophie betrieben wird und was das eigentlich heißt. Und da ist eine der großen Lektionen, die ich wirklich erst hier lernen konnte und musste und aber auch durfte, dass man die Medienfrage nochmal stärker ernst nimmt und dass man nicht versucht, sagen, überall den Text zu finden und den dann explizit zu machen und von einem Text implizit in einen anderen Text explizit zu übersetzen und dabei letztlich textbezogen zu bleiben, sondern dass man auch die außersprachlichen und vielleicht nicht, also Text ist ja ein weiterer Begriff, aber auch die außersprachlichen Textualitäten kann man oder Texturen vielleicht sogar und Textilitäten und Materialitäten ernst nimmt, in deren Möglichkeit und Power an Bedeutungsgenerierung mitzuarbeiten. Also was kann eine Farbe eigentlich beitragen zu einer, sagen, kann man mal sagen, zur Bedeutung, aber auch nicht nur zur Bedeutung, auch zu einer Ausstrahlung. Also dass nicht nur die Frage danach aufzuwerfen wäre, aus der medienphilosophischen Perspektive, was etwas bedeutet im Sinne der inhaltlichen Dimension, sondern was etwas auch, wie Anmutungsqualitäten zum Beispiel sind. Welche Atmosphäre geht von einem Kunstwerk aus? Welche Affizierungsmöglichkeiten gehen davon aus? Welche Wahrnehmungsveränderungen gehen einher und werden konfiguriert von Kunstwerken. Das sind ja eigentlich etwas anders gelagerte Fragen, die sich um diese Bedeutungsfrage zum Teil herumlagern, zum Teil aber auch unabhängig von der Bedeutungsfrage ihre eigene Rechtmäßigkeit haben. Und ich glaube, dass da die Ästhetik, also da, wo Ästhetik medienreflektiert betrieben wird, und das gibt's natürlich auch in der Philosophie bei Ästhetiken, die Respekt vor Material haben. Es gibt natürlich auch tolle ästhetische Theorien, die nicht Medienphilosophie heißen und trotzdem fantastische Analysen von Kunstwerken betreiben können. Zwar da im Medium der Sprache, aber doch so, dass man eben jenseits der Bedeutung auch das, was an Anmutungsqualität und an Herausforderungen einer vorbegrifflichen Arbeit des Kunstwerks, wie man das sozusagen versucht, in den Begriff zu bringen, dass man da mit Beschreibungen experimentiert zum Beispiel, versucht die Dinge nicht auf die Definitionen zu bringen oder auf letzte Sätze oder auf propositionale Thesen, sondern dass man versucht, über dichte Beschreibungen selber vielleicht eine Literarisierung der eigenen Sprache und eine Ästhetisierung der eigenen Sprache mit nach vorne zu treiben, um sich etwas anzuschmiegen in dem Duktus, wie man über Dinge spricht. Und also das alles zusammengenommen, würde ich sagen, da kreuzen sich eigentlich philosophische Ästhetik und Medienphilosophie, aber die Medienreflexion immer stark nach vorne zu stellen und auch die Kritik daran, das heißt, das Bewusstsein zu schärfen dafür, dass wenn man als Philosophin im Textmodus arbeitet, man eben dies tut, dass das auch ein Medium ist, das seine Grenzen hat und seine Grenzen auch implementiert. Also wenn ich in einer linearen Satzform schreiben muss über etwas, dann linearisiere ich auch den Gedankengang dazu. Und das, was dabei rauskommt, wird linearisiert. Aha. Und das heißt, dieser Eintrag, da kann man daran an so einem Beispiel einfach zeigen, wie sich das Medium, das man selber wählt, im Zugang zu etwas, einträgt auf das, was man damit versucht zu beschreiben. Und das Bewusstsein dafür zu schärfen, habe ich besonders in Weimar gelernt. Deshalb stehe ich hier eben als Philosophin, ne, klassische Philosophin, Ästhetik orientiert, aber auch als Medienphilosophin mit dieser Verschärfung vielleicht für ein medienkritisches Bewusstsein.
Jetzt habe ich mir notiert, also Bedeutung und Erzählung, Plot und so weiter, dann geht man auf die Narration, dann kann man das, was der Film erzählt, nacherzählen. Das geht verbal, sprachlich, da gibt es eine Kultur dazu, also weiß man, was eine Erzählung ist. Also holt man die Ebene raus, die dazu passt und dann erzählt man den Film und alles, was nicht zu dem Modus des Erzählens passt, entgeht einem irgendwie. Dann kann man vielleicht in den Modus des Deutens gehen, das kann man auch lernen. Das geht dann in Hinsicht auf Sinn oder was kann ich damit anfangen, eine Lehre draus gewinnen und so weiter, Moral von der Geschichte und so. Und dann aber habe ich jetzt noch den Modus der Beschreibung erlebt und gehört, sodass wir Beschreibung, Erzählung und Deutung vielleicht vergleichen können, jetzt erstmal ganz grob. Beschreibung, Erzählung und Deutung. Mhm. Dann hattest du Anmutung und Affekt gesagt und dann habe ich mich gefragt, sind das Zustände oder Vorgänge? Und dann ist es natürlich schon interessant, dass man dann plötzlich drüber nachfragen muss, wenn man sagt, der Film, das Buch, der Text, was das da eigentlich ist, mit dem ich zu tun habe. Und jetzt an der Stelle, wo du Linearisierung Also ich bewege mich linear zu etwas Linearem und was kommt dabei raus, was Lineares. Da war dann auf einmal die Bewegung mit dabei, sodass also aus der Übersetzung auch eine Bewegung wird und dass ich dann auf einmal Verlaufsformen habe. Also das, womit ich zu tun habe, sind möglicherweise Verlaufsformen und entlang dieser Verläufe bewegt dann auch ich mich. Und hier finde ich es interessant, dass da die Philosophie als ästhetische Philosophie oder als philosophische Ästhetik irgendwie verlaufsförmig wird statt übersetzungsförmig. Also ich verlaufe dann, wenn man sagt, ich setze nicht den Fluss über, sondern ich verlaufe mit dem Fluss.
Toll. Toller Gedanke. Ich glaube, das ist konsequent. So wäre es konsequent. Mhm. Ich glaube, ganz viel von dem, was so normativ für Philosophie gilt, unterläuft diese Öffnung.
Ja.
Dafür selber in eine Verlaufsform zu sagen, sich zu verlaufen.
Ja,
oder sich auch zu verirren, sich verlaufen, sich
genau,
mit der Sprache gehen
mich,
zu lassen, sozusagen.
Genau. Ich verlaufe und so weiter und so weiter. Und jetzt ist natürlich interessant, jetzt haben wir es mit Leuten zu tun, die wollen bei uns was lernen. Wie kommen die an? Was ist da deine Erfahrung? Und wie kommst du in diese Verläufe, ohne dass die sagen, ja, was ist denn jetzt? Kriegen wir mal eine Definition oder so.
Also genau, ich würde sagen, also das ist ein super Übergang, weil ich glaube, dass die Erwartung, etwas abgeschlossen in Paketform mit Schleife drauf mit nach Hause nehmen zu können, ist erstmal die Erwartung der Studierenden. Das ist meine Erfahrung, dass die Studierenden, ob Fortgeschrittene oder AnfängerInnen, egal, wenn die da sitzen, erwarten die, dass man ihnen ein Paket schnürt und zum Verwerten mit nach Hause bringt, mit nach Hause nimmt. Und das wollen die dann auch nachhaltig dann zitieren können. Die wollen sagen können, also bei Voss lernt man, Ästhetik ist, und dann kommt eine Definition. Mhm. Oder dieser Film sagt das und das. Und ich glaube, genau diese Erwartung zu brechen, also genau diese Bewegung, von der wir gerade sprechen, ne, von der vermeintlich nur bloßen Übersetzung in eine Verlaufsform zu kommen, die dazu führt, dass ich selber mein Zugang zur Welt oder jetzt in diesem Fall exemplarisch mein Zugang zu einem Text so öffnen muss, dass ich selber nicht weiß, was dabei rauskommt und das aber nicht für einen Fehler halte, sondern zu lernen, dass ich nicht weiß, was etwas wohin ich gebracht werde, wenn ich einem Gedanken folge oder einem Bild folge oder einem Film folge, dass diese Offenheit der eigenen Zuwendung zu etwas, dass die Akzeptanz dafür erstmal eingeübt wird. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Offenheit einer Form, einer Herangehensweise nicht bedeutet, dass hier Chaos herrscht, Desorientierung, im schlechten Sinne Nichtwissen oder einfach Wahllosigkeit, sondern dass das eigentlich im Gegenteil, also dann, man könnte sagen, ein Wahrheitsgeschehen ist, das mich eigentlich darin trainiert, mich erstmal, bevor ich schon meine Verabschließung wieder habe, mein Urteil gefällt habe, meine Zwecknutzungskalküle wieder appliziert habe, bevor ich alles das wieder mache, was mich da wieder sagen so dazu empowert, wieder praktisch ökonomisch zu werden mit dem, was ich kann und weiß, dass ich erstmal sagen so was wie eine Selbstöffnung vornehme und mir die Erfahrung erlaube, jemand anderer zu werden. Und etwas anderes zu denken, als ich immer schon denke. Und auch vielleicht mit der Störung zu leben, dass ich etwas anders denken lerne oder wahrnehmen lerne oder empfinden lerne, womit ich vielleicht weiterhin nichts anfangen kann. Aber es öffnet erstmal zu sagen, ich würde mal sagen, neue Synapsen, neue Affektströme, neue Möglichkeiten der Wahrnehmung. Und das, glaube ich, ist mir persönlich ein ganz wichtiger Anspruch in der Lehre, dass dort auch im engeren Sinne Erfahrungen gemacht werden. Mhm. Also Erfahrungen der Irritation, der Selbstirritation, und der Überwindung, der spielerischen Überwindung eigener Grenzen, die nicht daran liegen, dass ich Höchstleistung bringe und noch schlauer bin als alle anderen im kompetitiven Modus, sondern dass ich das sagen Schwierigste mache, mich selber kurzfristig aussetze, ohne zu wissen, wohin ich mich jetzt bewegen lasse. Und dass man dafür...
Ich setze mich
einem Text aus, einem Kunstwerk aus, einem Dialog aus.
Ich würde sagen, das ist interessant. Also vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden, aber ich fand den Gedanken schön. Ich setze mir mich aus. Also das passt nämlich zu etwas, worüber ich, wir machen ja auch beide Film, worüber ich beim Film sehr viel nachgedacht habe. Und ich fand die Wand immer sehr schwer zu überwinden, wenn die Studierenden den Film doof finden. Ich habe mir gedacht, die finden ihn doof, die finden ihn schlecht gemacht, die finden ihn alt, zu langsam, unzeitgemäß, weiß ich nicht alles was. Und dann dachte ich immer, was die alles finden, ja?
Genau.
Und wieso suchen sie nichts? Und ich habe es dann einfach mal grammatikalisch umgekehrt. Hört doch mal auf, den Film zu finden. Schaut doch mal, wie der Film euch findet. Und diese Drehung ist ja wirklich ein Mich-Mir-Aussetzen, weil du dann nämlich auf einmal... Also das kennen wir ja dann, dann kommen wir eigentlich in eine Tradition, die Landschaft schaut mich an und so weiter. Das ist ein sehr alter Topos. Beim Film haben wir das aber gar nicht so sehr, dass der Film mich anschaut. Und mir ist in den letzten Jahren aufgegangen, dass das sehr tragfähig ist, zu sagen, wie findet mich der Film eigentlich? Und das, wenn ich dann sage, ich finde den Film doof und so, sagt er, ja, der hat mich gar nicht gefunden. Und dass man dann sagt, aha, versuch doch mal, vielleicht findet er dich ja. Und auf einmal wird das sehr dran, weil das hat dann wirklich was, sich aussetzen. Das hat irgendwie, plötzlich führt es zu sowas. Ich setze mich mir aus. Das finde ich ganz interessant als eine Aufgabe in der Lehre, dass wir zu Punkten kommen, in denen wir uns ausgesetzt sind.
Wow, also das finde ich mega anspruchsvoll. Das würde ich mir gar nicht, also finde ich toll, tolle Idee. Ich glaube, ich wäre selber total überfordert, wenn ich da sitzen würde und jemand würde sagen, ja, wie findet der Film dich denn?
Ja.
Dann würde ich denken, was, ich weiß nicht, gar nicht, wieso, was soll ich jetzt sagen, Hilfe.
Das ist doch die dann bin ich, du, auf einmal ist nichts mehr da, außer ich jetzt hier.
Ist ich jetzt hier und selbst das ist nicht mehr klar, weil ich ja jetzt gesehen werde, von wo aus. Und also das finde ich sehr anspruchsvoll und ich glaube, die Irritation ist gut. Ich glaube, was ich jetzt daran sofort mal mitnehme und dir am liebsten, ne, also mir von dir jetzt irgendwie mitnehmen, ist die Irritation, die das bedeutet.
Ja,
und
diese, so.
Und
ja,
dass man genau, hier plötzlich also die Dialogszene vermeintlich, also oder eigentlich aufbaut, weil wenn ich, wie schaut der Film mich an? Der Film steckt seine Augen auf und schaut zurück, wie Morin sagt.
Genau, es ist ja ein alter Topos, aber den mal auszubuchstabieren und in der Lehre eigentlich schon auch dann zu sagen, empfindet's mal. Also, so, das, jetzt kann man natürlich sagen, interessiert mich nicht, dann kann man sagen, das macht ja nichts. Also dann machst du es halt nicht, mach andere Sachen oder geh anders mit Film um. Aber dann red nicht immer mit. Also weil es macht nicht immer Sinn dann auf der Ebene. So.
Super. Also ich glaube, ich würde, also was ich normalerweise mache, das ist ja genau das Problem, was wir alle haben. Also wenn ich mit Studierenden vor dem Film sitze, die sagen, oh boah, was ist das denn? Hm. Also ich Billy Wilder, Sunset Boulevard zum Beispiel gucken und die alle so, bitte, ist ja schwarz-weiß.
Sie an.
Ja.
Nee, aber
so what? Ja, dann wollte ich erstmal nicht gucken. Dann finden wir blöd. Ne? Finden wir vor dem Zug blöd. Schwarz-Weiß-Filme finden wir blöd. So ist schwarz im Raum. Blockade. Was machst du jetzt? Jetzt bist du pädagogisch gefordert. Und dann habe ich gesagt, okay, finden Sie blöd. Jetzt haben Sie es ja schon gesagt. Sie haben Ihr Urteil ja schon gefällt.
Ja.
Jetzt versuchen wir mal, das Urteil können Sie jetzt einfach mal einmal einklammern, so ganz lieb.
Ja.
Und mal kurz neben sich setzen und sagen, ich komme auf dich gleich wieder zurück. Du kannst jederzeit, kann ich dich wieder besuchen. Du bist immer neben mir.
Ach, ja.
Und jetzt mache ich mal kurz eine Pause von dir. Ich gucke mal, was sonst noch so läuft. Und dann jetzt gucken Sie mal nicht, was Sie daran blöd, also dass Sie es blöd finden, sondern versuchen Sie mal, oh, die Urteil steht ja neben Ihnen. Sie können jederzeit sagen, finde ich blöd. Aber wenn Sie jetzt mal ganz kurz parken, nehmen, sich ganz beruhigt sitzen lassen und jetzt mal ohne Urteil einfach nur gucken, was sehen Sie denn eigentlich?
Ja.
Also nicht, wie finden Sie das, sondern was sehen Sie?
Aha,
und dann zum Beispiel Vorspann. Da können Sie kurz den Vorspann an. Wie bitte Vorspann? Ist ja noch langweiliger. Also das ist ja nicht mal.
Das ist gut. Das ist so ein bisschen wie 20 Minuten meditieren ist zu lang. Dann meditier 40. Dann sind 20 nicht mehr lang. Also das hat ein bisschen.
Aber das Tolle war das zum Beispiel, dass ich das selber erstmal gelernt habe. Ich experimentiere da auch rum. Ja. Weil ich ja natürlich überhaupt nicht vorher weiß, womit ich die jetzt kriegen kann. Und auch nicht weiß, womit ich mich selber kriegen kann. Denn wenn ich nicht abgeholt bin, wenn ich nicht begeistert bin, kann ich nicht lernen.
Mhm.
Also das, was ich selber nicht faszinierend finde, kann ich nicht beibringen. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass eine Faszination sein muss, um sich überhaupt für etwas sagen, so zu öffnen, dass man auch ein faires Verständnis entwickelt.
Exactly.
Mit dem fairen Verständnis meine ich, dass man erstmal Respekt hat vor dem Gegenüber. Und in dem Fall ist das Gegenüber eben ein Film. Das kann aber auch ein Text sein, von dem man ja auch, die Studenten ja auch sagen, was, bei Ihnen müssen wir viel lesen, wollen wir nicht, weil lesen wir gestern. Dann würde ich sagen, das ist auch ein tolles Urteil, nehmen Sie das einfach, setzen Sie das wieder auf Ihren Platz.
Aber du hast dann immer, das ist ganz schön, dieses das Urteil neben das sich Urteil zu setzen, dann hat man erstmal seine Ruhe.
Nicht sagen, hören Sie mal, Sie urteilen falsch, denn dann hat man nur Feinde, dann gehen ja alle Klappen zu. Man muss jetzt sagen, irgendwie das Hirn öffnen. Also wie kann man jetzt sagen, aus Ihrer Sicherheit so rausholen, dass Sie sich nicht einfach nur verunsichert fühlen?
Und das Erlebnis habe ich eben ganz oft, dass ich dann in die Rolle des Anwalts, des einsamen Anwalts gedrängt werde und sage, aber schwarz-weiß, hören Sie das, sehen Sie, es wird immer hilfloser, ich werde immer kleiner, ich werde immer peinlicher und das ist einfach so entsetzlich verzweifelt. Anstatt eben, und es bringt ja auch gar nichts, wieso soll das jemand überzeugen, dass ich das immer besser finde und die dann immer schlimmer, nö, und lass mal kommen und so weiter. So wie so ein Kind, was immer wieder was fallen lässt und ich heb's immer wieder auf und das Kind merkt, ah, ist ja toll, der hupft immer noch. Und sowas entsteht dann, aber du setzt dann das Urteil neben die Leute und dann sagst du, und das dann, war, wollte ich nochmal anknüpfen, jetzt schauen wir uns mal nur den Vorspann an.
Nur den Vorspann an. Und zwar in einer Situation, in der ich selber nicht weiß, was ich jetzt da zu sehen bekomme.
Aha.
Also ich mache also etwas, dem ich mich auch aussetze. Also ich stehe da nicht als Schlaumeierin und weiß schon, was jetzt kommt.
Ja.
und der Vorsprung, ich sage euch dann hinterher, ihr müsst jetzt nur mal die richtigen Antworten finden, die ich schon im Kopf habe. Mhm. Und dann habt ihr gut gelernt, sondern ich weiß, bin selber schweißgebadet, weil ich denke, oh Gott, vielleicht, das kann jetzt ja auch volle Kanne nach hinten losgehen. Ja. Vielleicht kriege ich selber gar nichts rausgedreht, vielleicht habe ich gar keine Idee dazu und stehe hier sprachlos rum und kann dir nur auf diese Weise mitteilen, dass es hier völlig gescheitert, dieser Versuch, was anderes zu sehen als eine Urteilsstruktur. Und dann habe ich einfach selber geguckt, okay, was passiert jetzt? Dann habe ich den Vorspann gezeigt, zwei Minuten oder so. Und dann kam nichts. Und dann haben sie, okay, was sehen Sie? Nix. Ja, Texte, zitteriges Bild, nix. Dann sagen sie, okay, ein bisschen mehr kann man schon sehen. Komm, wir gucken nochmal.
Wir gucken nochmal.
Und nochmal. Und nochmal. Mhm. Und beim zehnten Mal gucken, dann waren die Freunde schon so, also erst haben sie zwischendurch haben sie gestöhnt und dann haben wir aber gemeinsam angefangen, diesen Vorspann zu sehen.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, mit 1000 Augen, plötzlich waren wir alle ein großes, vieläugiger Polyp.
Ja.
Und wir haben mit gemeinsamen Augen diesen Film, diesen Vorspann plötzlich zu einer endlos reichen audiovisuellen Matrix machen können, die wir, also die ich auch ohne dieses Experiment für mich selber niemals so hätte, auf dem Reflexionsniveau hätte durchbedringen können, wie wir das dann gemeinsam geschafft haben. Das war fantastisch, das war krimireif. Mhm. Das ist natürlich ein Highlight.
Also ich erlebe es förmlich hier jetzt im und ich kenne solche Situationen. Also gerade wie du es beschrieben hast, auch diese sich aussetzen und jetzt mal einfach ich habe es nicht geplant, ich weiß nicht vorstrukturiert. Finde ich jetzt auch interessant zur Unterrichtsplanung, weil in philosophischer Ästhetik kannst du ja nicht so, also da mache ich jetzt das, soll das rauskommen, Haken dran, mache ich das, soll das rauskommen, Haken dran und dann macht man das und die Studierenden sollen dann hupfen und dann ist man ja auf dem Weg zu sagen, es sind lauter Päckchen, die ihr mir nach Hause mitnehmen könnt, aber das ist so merkwürdig bei diesen, also bei vielen, das gilt nicht nur für geisteswissenschaftliche Formate, sondern überhaupt bei universitärer Lehre eigentlich, in den vielen Gesprächen, die ich führe, gibt es immer wieder diesen Punkt, wo die Leute sagen, eigentlich wird es immer dann spannend, wenn ich selber noch gar nicht weiß, was jetzt da rauskommt. Also man ist überhaupt nicht diese Lehrperson, die da so übergeordnet und so. So wird es ja oft beschrieben und auch verlangt und irgendwie auch evaluiert und nachgefragt. Aber dieses, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, die Unvorhersehbarkeit in dieser Beziehungsbegegnung der Lehre, die macht irgendwie plötzlich Türen auf.
Genau. Und da, also ich würde sagen, also für mich ist das Talk about Magie. Und also das ist für mich, das sind die Magic Moments of Teaching und Learning, was ja dann zusammenfällt. Und zwar nicht nur im leeren Gerede von, also ich sage dir einfach nur, die Lehrende muss auch lernen, das sind ja Karlauer, die kannst du leicht sagen, aber was heißt das eigentlich? Mhm. Um sich nämlich selber dem auszusetzen, auf die Gefahr hin, nicht zu wissen, wie es weitergeht, das musst du erstmal riskieren. Das ist ja gar nicht so easy, weil man ja die ganze Zeit auch beurteilt wird. Danach ist man kompetent, bringt man was rüber, lernt man bei der was. Ne? Also es wird ja immer dann trotzdem mit beurteilt und durchgelaufen. Aber das alles mal für einen Moment auszusetzen, Szenen von Intensität der wechselseitigen Einlassung auf was auch immer, das kann auch ein Text sein, ein philosophischer Text sein. Ich sehe es mittlerweile so, dass ich von der Filmbetrachtung, also von solchen Experimenten, die ich mit Film vor allem gemacht habe, wieder zurückgehe auf die Texte und philosophische Texte jetzt auch anders mit den Studierenden lese, die ja extra die oft sagen, wieso bitte sollen wir jetzt philosophischen Text lesen? Wir studieren doch gar nicht Philosophie, wir studieren Medienwissenschaft. Wir haben extra Philosophie nicht studiert, wir wollen das nicht. Das sind unverständliche Texte. Das ist was
extra nicht?
Ist auch extra gut. Nicht, so manche sagen extra nicht. Mhm. Und dann sage ich, gut, dann, das ist, sie wissen ja gar nicht, wo die Philosophie aufhört und die Medienwissenschaft anfängt. Und abgesehen davon, dass die meisten medienwissenschaftlichen Theorien basieren auf Philosophen, besser ist, sie kennen die, damit sie nicht mal erzählen lassen müssen, was alles angeblich neu ist. Und außerdem, so oder so oder so, dann wird es ja mal Zeit, dass sie den philosophischen Text kennenlernen. Und dann ist es da genauso wie mit dem Film. Aha. Wenn man zum Beispiel einen ersten Satz, den jetzt lese ich gerade diesen fürchterlichen Carl Schmitt, auch zum ersten Mal für mich mühsam, ich kann dessen Texte schwer verknusen. Mhm. Also auch stilistisch finde ich den irgendwie mühsam, ich empfinde den sozusagen auch stilistisch als gewaltförmigen Autor. Das kann man jetzt wieder ideologisch finden, ist es auch, aber ist auch, ist mal egal.
Ja.
Mein Punkt ist jetzt, da ich mich jetzt selber abhängen muss, ist jetzt meine ideologische Perspektive auf Carl Schmitt uninteressant.
Ja.
Wenn der erste Satz dann zum Beispiel lautet, der Staat ist das Politische, Punkt. Das ist der erste Satz. Dann ist das ja erstmal ein Satz, der eigentlich ein Knaller ist. Der enthält ja schon 100.000 Fragen und auch Bestimmungen. Und dann kann man diesen Satz zum Beispiel erstmal vorlesen, nachklingen lassen, nochmal vorlesen und dann fragen, was kann das denn eigentlich bedeuten? Heißt das umgekehrt, auch das Politische ist der Staat? Mhm. Ist nur das Staatliche politisch? Also wir hatten gestern die Debatte hier bei Jonnau. Und da hast mit einem Satz hast du schon eigentlich einen Assoziationsraum eröffnet. Und denn wenn man den jetzt mit dem zweiten Satz kombiniert, dann kann man zum Beispiel überlegen, was passiert zwischen diesen beiden Sätzen. Die haben immer noch einen Hallo-Raum, der ist immer größer als das, was da steht.
Ja.
Und dieser Hallo-Raum besteht nicht nur darin, dass der Text immer besonders tief ist, sondern ich glaube, der Hallo-Raum ist eigentlich, eröffnet sich dann als lebendiger Raum für meinen Eintrag, meine Assoziation, meines Denkens, also je meines Denkens. Ja. Und ich glaube, ich verstehe das jetzt so, wenn Close Reading ist meine bevorzugte Lehrmethode, würde ich sagen, da lerne ich am meisten, da breche ich mich neu auf, da lerne ich sogar Texte kennen, die ich eigentlich nicht leiden kann, wie zum Beispiel, also ich lese auch Texte, die ich nicht leiden kann.
Ja, das also ist interessant, genau, dass man eben nicht sagt, hier dem Text, dessen Meinung bin ich will, dass ihr auch dieser Meinung werdet. Das ist ja
das überhaupt ist
nicht,
das ist gar nicht vorschriftlich. Und ja. Das wäre nicht, man, genau, vielleicht muss man das mal prinzipiell sagen, also meine Auffassungslehrende ist nicht die, dass ich denen meine Präferenzen mitteile und denen sage, das ist richtig, das ist falsch.
Ja.
Sondern ganz im Gegenteil, sie sollen bitte ihr Urteil dann auch selber bilden, aber nicht das Urteil, also die Urteilsförmigkeit, die sie mitbringen, die Vorurteile,
ja,
sie davon abhalten, sich überhaupt erstmal ein Spektrum zu erarbeiten und sich für ein Spektrum von ganz verschiedenen Angeboten von Text und Kunstwerken zu öffnen oder Medien zu öffnen, sondern dass sie erstmal sagen, das Spektrum sich alles anschauen, auch eben immer unter Aussetzung ihres Urteils, um dann ihre Präferenzen auszubilden, die ja dann völlig begründet sind. Dass man kann das, manche haben dann eben mehr Bezug zu Film als zu Philosophie, manche mehr zu, was ich, Theater als zu Fotografie und andere wiederum mehr zu YouTube oder zu, keine Ahnung, sozialen Medien, je nachdem, was sie dann, das ist ja dann eine Entwicklung, wo man dann noch mehr Sympathien hat, noch mehr Neugierden aufbringt, aber die nicht immer schon vorauszusetzen, zum Beispiel nicht immer schon zu sagen, ich möchte gerne was über soziale Medien machen, weil man halt als Privatperson immer schon da involviert ist, sondern auch mal davon wegzugehen und sich überhaupt die Medienfrage mal darzustellen, wo man eben nicht hingeht. Und das kann eben auch im philosophischen Text sein. Auch der philosophische Text ist ein Medium, das seine eigenen Gesetzmäßigkeiten mit sich bringt und auch einen eigenen Ton, eine eigene Sprache fasst. Und die, sich auf die einzulassen, und da geht es nicht darum, alles wissen zu müssen über einen Text und hinterher über alles über ihn sagen zu können, sondern sich von dem so berühren zu lassen, das klingt vielleicht kitschig, aber ich meine, es ist im Sinne auch der Aufregung, sich so affizieren und berühren zu lassen, dass man tatsächlich bereit ist, sympathetisch mitzuschwingen, also Empathie aufzubringen, das meine ich mit Respekt, Empathie aufzubringen für eine Arbeit, die jemand geleistet hat, und erstmal die Frage zuzulassen, was will der Text eigentlich? Woran arbeitet der sich eigentlich ab? Was ist eigentlich seine Frage? Worauf gibt er eine Antwort? Und, und sagen, dieses Spiel von Frage-Antwort, die der Text sich selber sagen, spielt, mit sich selber spielt, das Spiel da einzutreten und das kollektiv durch gemeinsames durch gemeinsame Assoziationen zu bereichern, das ist eigentlich von meinem Begriff eine gelungene Szene, eine gelungene Lehrszene.
Jetzt ist interessant, dass wir gerade aus dem Film, oder du hast das jetzt eigentlich gemacht, aus dem Film wieder zu dem philosophischen Text kommst.
Genau.
Und jetzt dem philosophischen Text, aber wenn ich das richtig verstanden habe, begegnest wie dem Film.
Ja.
Also den Vorspann, den ersten Satz so oft lesen, bis man sagt, jetzt kann ich anfangen, was dazu zu sagen. Vielleicht ist es ja manchmal schwer. Also fast in so eine Bewegung zu geraten, in eine Geschmeidigkeit, irgendwie, weiß ich nicht, auf Frequenz kommen oder so. Das könnte man sogar so sagen.
Genau.
Und jetzt sagst du, du liest jetzt Carl Schmitt, also da könnte man ja auch, ich meine, das ist ja nun, der gilt ja als politisch und so, aber nee, wir schauen jetzt mal, wir lesen gar nicht den Carl Schmitt, weil der ist ja nicht da, aber wir lesen diesen Text da, der von ihm oder der von ihm eben also autorschaftmäßig organisiert ist. Und dann schauen wir dem Text bei der Arbeit zu. So, das habe ich jetzt gerade, wie du es beschrieben hast, ist genauso.
Genau.
Dieser Satz macht was, der zweite fügt was hinzu. Genau wie man dem Film bei der Arbeit zuguckt oder Bauarbeitern bei der Baustelle oder Zoopflegerinnen und Zoopflegern beim Füttern und so weiter. Man schaut ihnen zu.
Genau.
Und diese Haltung finde ich ganz interessant, des Zuschauens, ohne in die alte Kontemplation zu kommen, sondern so ein kritisch urteilendes Zuschauen, was dauernd dann plötzlich in so ein Hin und Her, du sagst dann Respekt, also auch immer irgendwie ein Rückblick oder Rückschau in Hinsicht auch oder Rücksicht auch, das heißt ja Respekt. Und dann hast du gesagt, berühren, und das, da haben wir immer Angst vor diesem und gleichzeitig sind unsere Sinne ja irgendwie alles Tastorgane, wir haben alle, irgendwann trifft irgendeine Welle oder irgendwas auf Haut und dann erst können wir es verarbeiten, Ohr und so weiter, ist auch Geschmack, immer wenn wir nicht tasten, haben wir nicht, also insofern, wenn das Berühren uns ein bisschen zu, dann können wir auch sagen tasten. Weil mir dazu was einfällt, Willem Otten heißt der, den Lorenz Engel immer aufruft, der das imaginäre Museum, glaube ich, nee, das ist mal roh, aber sowas ähnliches, unsichtbare Museum, glaube ich, oder das Museum des Lichts, ich weiß es nicht mehr genau. Willem Otten jedenfalls, ein Filmkritiker aus Holland, auf den Lorenz Engel mal gestoßen ist, den ich aus einer Vorlesung von ihm kenne, aus einer dialogischen Vorlesung, die wir gemeinsam gemacht haben, und der sagt, der hat eine ganz interessante Stelle, wo man auch sagen kann, boah, ist das esoterisch, das geht mir ja total auf die Nerven. Aber er sagt, die Bilder tasten mich ab. Und da ist diese Inspiration, das mit dem Finden dann weiter zu entwickeln. Also wo dann Lesen auf einmal also das ist ja schnell gesagt, Lesen ist nicht nur Rezeption, Leserproduktive und so weiter, aber das nochmal ernst zu nehmen, zu sagen, dass man wirklich eigentlich nur dann und nur dort liest, wo man im Grunde aktiv, also wo man eigentlich schreibt. Also ich schreibe ja den Text, den ich lese.
Super. Also ja, ganz exakt genau so. Das finde ich schön. Lesen tastet mich ab und der Text tastet mich ab und umgekehrt gibt es sozusagen eine wechselseitige Abtastung. Das ist ja, ich würde die Reziprozität immer hervorheben, dieses Vor- und Zurückgehen. Ne? Ich
bin so ja dann, in die Richtung, genau.
Wenn ich jetzt ein Affirmativ, einen Satz lese, dann lese ich ihn ja auch mit einer anderen Haltung, als wenn ich ihn kritisch lese. Das heißt, das, was mich da abtastet, und muss ich so zulassen, dass ich erstmal affirmativ daran gehe, damit ich überhaupt ein Verständnis generieren kann und überhaupt eine Erfahrung zulasse. Und dann wird der zweite Schritt, auch da ist eine Wiederholung relevant, das nochmal zu betrachten und dann vielleicht mit einer kritischen Perspektive da durchzugehen. Ja. Und die kritische Perspektive wäre aber auch nicht einfach nur eine Außenseiterperspektive, sondern die basiert und nimmt mit die Einlassung auf einen Text. Ja. Auch auf einen, der mir dann später vielleicht unsympathisch ist oder vielleicht eine problematische Implikation hat, politisch fragwürdig und so weiter. Oder ästhetisch schwach oder inhaltlich banal und was immer man dann urteilsmäßig kritisch sagen kann. Aber dass man selbst dann, wenn man diese Urteile fällt, das nicht einfach von außen tut, sondern gewissermaßen aus einem gelebten Kontakt heraus. Weil ich glaube, nur dann versteht man, dass weder Texte noch Filme noch Kunstwerke sind einfach tote Artefakte.
Ja.
Die sind dafür da und haben deshalb sagen Sinn oder überhaupt Kraft, weil sie in der Lage sind, weitere andere Kräfte, nämlich des Denkens und des Fühlens, zu aktivieren und das so zu tun, dass man mit ihrer Hilfe neue Perspektiven auf die Welt, würde ich sagen, gewinnen kann. Ja. Und damit eigentlich seine Art von Vieläugigkeit für sich selber gewinnen kann.
Ja.
Ich kann auch durch die Brille von Carl Schmitt Dinge anders sehen, als ich sie jemals als Christiane Voss sehen würde oder könnte oder auch nur wollte. Aber das überhaupt mal mitzusehen, mir diese Brille mal aufzuziehen, mich darauf einzulassen, aus diesen Augen zu schauen, also nicht nur mich vor denen irgendwie abtasten zu lassen aus der Sicherheitsdistanz, sondern vielleicht sogar mit in seine Augen hinein zu rutschen und aus dieser Perspektive zu betrachten, also eine Pseudo-Identifikation so weit vorzunehmen, dass ich tatsächlich versuche, über eine Einfühlung die Differenz zwischen diesem Autor und mir kurzfristig mal auszusetzen, um mich diesem Fluss eines Gedankens zu überlassen, der nicht meiner ist. Mhm. Also diese Selbstentfremdung sozusagen produktiv zuzulassen. Das ist eigentlich sozusagen die Herausforderung und auch die, ich glaube, das Schwierige, das Ermüdende zum Teil auch. Ich verstehe auch jeden, der sagt, oh nee, ich kann das ist ja grausam, möchte ich aber nicht, langweilig, auch die Sprachform ist mir fremd und ach nee, und sich dieser Fremdheit der anderen Sprache aus dem anderen Jahrhundert zum Beispiel zu überlassen, das ist einfach mühsam, hier ist nichts vertraut, ich kann mich nirgendwo ausruhen, kein Wort ist so geschrieben, wie ich schreiben würde, die Sätze sind zu lang und so weiter. Fremdworte, Referenzen, die ich nicht kenne, aber dieses sagen, fremde Land zu betreten und in dieser Fremde erstmal eine Zeit lang auszuhalten als Reisende. Und ohne die Angst haben zu müssen, dass man hier verhaftet wird oder verpflichtet wird, jetzt auch immer nur so zu schreiben, immer nur so zu lesen, immer nur so zu denken. Nein, dass man das Temporäre durchaus auch kraftvoll sagen, stark machen kann, zu sagen, die sich mal auf eine Texterfahrung einzulassen, die man vielleicht nie wiederholt, lohnt sich trotzdem, weil was dann passiert, was damit passiert, kannst du nirgendwo anders erleben. Nur da, wo du eine, sagen, angstfreie Reise machen darfst. Und das ist auch Seminar, so verstehe ich Seminare.
Ja.
Das ist auch ein Reisebus des Lebens.
Ja.
Ein Reisebus des Lernens, Reisebus des Denkens und des Fühlens, die auch zusammengehören. Das ist, glaube ich, geht nicht darum, hier irgendein abgespaltes Wissen, rein kognitives Verständnis von Wissen voranzutreiben.
Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Ja,
sondern
dass
eine Verkörperung, genau, das also idealerweise mit Begeisterung und Anstrengung, Schweiß und Blut und Tränen, vielleicht sogar durch Überwindung und Arbeitsgefühl, tatsächlich sich da einzulassen und dann durchaus fast eine verkörpernde, eine Körpererfahrung zu machen.
In der Tat, ich finde interessant, was du jetzt, die Teile negativer Definition oder Charakterisierung, die du gerade aufgerufen hast. Also es ist eben nicht spaßig, ich kann nichts nicht damit nur anfangen, es ist nicht einfach oder so. Oder es ist eben mühsam und so weiter, es ist langweilig. Und ich musste jetzt gerade an was denken und das war interessant, ein anderes Gespräch, was ich hier im Podcast geführt habe mit Luise Göbel von den Baustoffingenieuren. Und komischerweise hat das gerade ganz viel miteinander zu tun, weil wir es hier mit Materialien und Materialitäten zu tun haben. Und die Baustoffingenieure, und die machen was ganz selbstverständlich. Und da würde man es ja auch erwarten und man würde nicht sagen, so habe ich mir Baustoffingenieurswissenschaften nie vorgestellt oder Ingenieurswissenschaft plural oder nicht. Bei Medienwissenschaften denkt man ja doch, man bekommt eine deutend meinungsorientierte und so weiter Anleitung und man hat eine Erwartung, die anders ist als die bei den Baustoffingenieuren. Jetzt finde ich interessant, dass wenn man dasselbe bei den, also insbesondere, ich glaube, das erlebe ich besonders stark in Weimar, wenn man also mit Texten, Filmen, Musikstücken und so weiter so umgeht wie Baustoffingenieure mit ihren Materialien, dann haben wir auf einmal ganz viel miteinander zu tun, weil die wollen ja nicht wissen, was der Baustoff bedeutet, sondern sie wollen seine Kräfte kennenlernen, sie untersuchen sein Verhalten, sie schauen, was man damit machen kann und was man nicht damit machen kann, wo er Schaden anrichtet, wo er Nutzen anrichtet und so weiter und so weiter. Und eigentlich habe ich dich so verstanden, dass der Ansatz der Umgangsweise mit Texten in der Medienwissenschaft hier, in der Medienkultur, also in unseren medienwissenschaftlichen Studiengängen, ganz ähnlich angelegt ist.
Also das ist eine schöne Brücke, finde ich. Also, überraschend. Also ich glaube, was ich daran schön finde, ist der Gedanke, dass man die Materialhaftigkeit auch von Texten, auch von manchen abstrakten Theorien ernst nimmt. Ne? Diese Landschaftlichkeit und das Plastische, was du eben auch beschrieben hast. Ne? Etwas tastet mich ab, ich taste etwas ab. Das ist ja eine Plastizität, von der man denkt, das wäre was nur für dreidimensionale Dinge, ne? Für Material,
genau.
Baustoffe, Skulpturen.
Sehr vordergründig, ja.
Und das ist aber gar nicht so, dass Texte einfach nur zweidimensionale Gebilde sind, sondern die sind eben genau dreidimensional oder sollten es werden. Und mit allen dazugehörigen affektiven Volumina, die das bekommen, dass sie sagen, sie sollten eigentlich angedickt wird mit Leben, nur dann sind die ja überhaupt sprechend. Nur dann wären die ja wirklich interessant.
Und das sind ja auch Baustoffe.
Und das sind ja absolut. Unterschied würde ich vielleicht doch zum Ingenieurswesen herausstellen. Und ich glaube, das ist auch das Schwierige bei der, also beim Lehren von Philosophie oder das Schwierige des Beibringens philosophischer Perspektiven, dass man da in gewisser Weise auf diesen Nutzen, auf die Frage, was kann ich damit machen, im engeren Sinne eigentlich radikal verzichtet. Und ich glaube, das ist das Allerschwerste, weil jetzt könnte man so ganz knapp sagen, weil alle im Kapitalismus groß geworden sind, können sie nicht anders als nutzorientiert denken. Oder weil sie Homo economicus sind, können sie nicht anders als nutzorientiert denken. Nichts gegen nutzorientiertes Denken, denn wenn es das nicht gäbe, gäbe es keine Brücken, kein nix. Aber dass man auch nochmal eine andere Selbstzweckhaftigkeit nochmal kennenlernt, die es nicht darin besteht, La Polar zu betreiben oder Theorie der Theorie willen zu betreiben, aber also sozusagen eine Form von Anstrengung oder auch von Materialität, kann man jetzt sagen, ne, von Textualität kennenzulernen, die nicht immer schon von sich aus klarerweise zu verbauen ist, wo man immer nicht sofort ein Haus drauf bauen kann oder eine Straße oder eine Brücke, sondern wo man vielleicht nichts Sichtbares draus bauen kann, sondern dass er dazu beiträgt, mich umzubauen, mich so umzubauen, dass ich auch mal sagen, ohne Straßen reisen kann, mal ohne Brücken, mal ohne Flugzeug fliegen kann. Dass ich sagen, wisst ihr was, vielleicht eine schwebende Form von Existenzvollzug auch noch mitlerne, die mich immer wieder auch ablöst von den Fixierungen auf eine sagen, Pragmatik des Umsetzens von etwas in etwas Konkretes.
Und also ich wende das auch manchmal dann zurück. Ich würde jetzt mal den Vorschlag machen, könnte man das nicht auch auf die Baustoffwissenschaften auch zurück, also auf die ganze scheinbar nützlichen Dinge, die wir da machen oder ich lasse mal scheinbar weg, das ist ja schon eine Bewertung, auf die Dinge, die wir dem Nützlichen zuschlagen. Die werden ja immer verkoppelt mit einem Kriterium in Hinsicht, auf was sie einen Nutzen haben. Und ich versuche das mal von dem Kriterium dann umzudrehen und vielleicht macht das Fliegen ja auch gar nicht viel mehr Sinn als das Lesen oder das Brücken bauen und über Brücken gehen und so weiter. Also vielleicht sind es auch in sich selbst zurückgezogene Sinne und Zwecke, die zu einer Praxis in einem bestimmten Weltvollzug führen, den wir dann eben realisieren. Und die einen eben in der Lektüre vom Verhalten von Baustoffen oder Materialien im engeren Sinne, aber im Grunde eigentlich mehr oder weniger verbringen wir, und da werden wir wieder auch bei der Ästhetik, unsere Zeit damit, unsere Sinne zu beschäftigen.
Okay, das ist auch wieder schön, finde ich. Und zwar, und ich finde das auch einen guten Hinweis oder eine gute Vorlage dafür, vielleicht nochmal was über Ästhetik zu sagen, weil man die Ästhetik vielleicht zu eng gerippt versteht, wenn man denkt, das wäre die Theorie der Kunst oder der Künste oder die Philosophie der Künste. Und was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich eine Ästhetisierung der Lebenswelt. Ne? Das, die Brücke, die jetzt für was immer mit einem spezifischen Nutzen verhaftet, einen Haken bekommen hat, gemacht, getan, fertig, jetzt funktional, dass man selbst auch so eine pragmatisierte Brücke ganz, ganz anders lesen und sehen kann und ihr Dimensionen ablesen kann, die jetzt da in dieser Nutzenkonzentration und Fixierung gar nicht vorkommt. Und das wäre dann immer eben ein Blick des Ästhetischen, der selber nicht nur Ästhetisches findet, wo es schon als Ästhetisches auftritt, sondern wo der Blick selber geschult an Kunstwerken ästhetisierend wirken kann, sodass die Welt schön werden kann, da wo es um Schönheit gar nicht geht. Mitten im Industriezentrum, mitten vor dem Schornstein, auf dem Bürgersteig, auf der Brücke, auf der Straße, vor Betonwand oder Nagel. Ja. Und ich glaube, das meine ich eben mit dem Gewinn der Polyperspektivität, wenn man sagen lernt im Studium, zumindest da, wo es geisteswissenschaftlich im weiteren Sinne zugeht, die Perspektiven ernst zu nehmen als Steuerungsfiguren, die mir jeweils eine spezifische Welt eröffnen.
Ja.
Heidegger sagt, wenn ich mit dem Hammer denke, wird mir die ganze Welt zum Nagel.
Ja.
Und so ist es ja mit allen Perspektiven. Wenn ich sagen rein ingenieurstechnisch denke, da wird mir alles zum technischen Gerät. Mhm. Wenn ich, jetzt kannst du das beliebig machen, wenn ich als Romantikerin durch die Gegend laufe, wird mir alles zu Liebe und Hass. Mhm. Wenn ich als Krieger durch die Gegend laufe, wird mir alles zum Feind oder Freund und so weiter. Und man könnte jetzt auch sagen, wenn ich mit einer Perspektive, also eine Perspektive erlernt habe, erworben habe, anhand von Kunstwerken, die das Schöne verhandeln und das Schöne und das Hässliche verhandeln, mit der Perspektive sagen eine Gewohnheit ausbilden kann, die mir ermöglicht, das auch außerhalb der Kunst zu applizieren, dann gewinne ich eine Welt, die ich nicht hätte, wenn ich nicht diesen Durchgang durch die Ästhetik gemacht hätte.
Ich habe da eine Welt, die ich nicht hätte. Das ist natürlich ein sehr schönes. Kannst du mal mir kurz einen Blick auf die Uhr leihen? Ich habe leider mal vergessen, du hast auch keinen. Dann muss man kurz unterbrechen. Ah, ich bin in der Lage, eine Uhrzeit mir anzugucken. Wir haben, sagen wir haben noch 5 Minuten.
Oh,
setze ich jetzt
schnell.
Mal.
Genau.
Jetzt haben wir sehr viel über Erfordernisse und wir haben natürlich schon. Und du hast auch ein konkretes Beispiel aus dem Unterricht gebracht. Im Hintergrund ist bei mir jetzt doch immer wieder die Frage gelaufen, es läuft auch die ganze Zeit immer im Unterrichten. Es gibt aber auch Dinge, ich würde das so ausdrücken, die wir kennen müssen, um in so eine ästhetische Bewegung zu kommen. Also wir müssen bestimmte Texte auch kennen und nicht nur den Lesevorgang betreiben. Wie gehst du damit um?
Erstmal, indem ich das Versprechen abgebe, dass wenn Sie die Arbeit auf sich nehmen, Texte kennenzulernen, die wiederum neue Perspektiven sind, auf Film zum Beispiel oder auf Philosophie oder auf etwas anderes, dass Sie dann danach einen reicheren Blick auf eben diese Gegenstände haben. Also ich treffe zum Beispiel auf Studierende, die schon 1000 Filme gesehen haben oder Millionen Filme gesehen haben und sagen von sich, hören Sie mal, ich kenne schon alle 70er Jahre international das und das und das, ich kenne das alles schon. Ich brauche jetzt nur noch ein bisschen mehr aus der Ecke spanische Filme oder so. Dann kann ich sagen, Sie können noch 100.000 Filme gucken. Sie werden die immer mit den Perspektiven sehen, die Sie jetzt schon haben. Das heißt, letztlich sehen Sie immer denselben Film.
Ah, ja.
Und wenn wir jetzt aber die Theorie mal anschauen und sich anschauen, wie Film gedacht worden ist, durch wie viele verschiedene Perspektiven reflektiert schon die Arbeit geleistet worden ist von anderen, die schon mal ihre Perspektiven selber in Frage gestellt haben und bereichert haben mit Ideen, dann, wenn wir uns dieses Spektrum angucken, dann erleben Sie, da können Sie sich den beliebtesten Film, den Sie schon 100.000 Mal gesehen haben, nochmal neu anschauen und Sie werden einen völlig neuen Film sehen.
Ja.
Und Sie werden ab jetzt neue Aspekte des Films sehen, werden Film neu sehen. Und das heißt, wenn Sie also interessiert, Film überhaupt nochmal neu sehen zu können, also nochmal eine Erfahrung zu machen mit Film und nicht einfach nur abzuhaken, den 305 Millionen Film gesehen zu haben, dann brauchen wir hier Theorie. Und das heißt, eine reflektierte Umgangsweise mit Perspektiven, die das verschriftlicht haben und einmal durch die Arbeit durchgegangen sind, die dann eben das Handwerk der Theorie auch ist, das tatsächlich so zu verschriftlichen, dass nochmal sozusagen die Übersetzung möglich wird, dann doch Übersetzung vom Text wiederum zurück in eine Assoziationsform, die ich mitnehmen kann, um im Kino daraus eine Sichtweise zu machen. Das ist sagen das Arbeitsangebot, das Theorie bietet. Und das heißt, ich würde Sie immer damit locken zu sagen, wenn Sie wirklich das meinen, was Sie sagen, dass Sie Filme gucken, dann kann ich Ihnen sagen, das muss man genauso lernen wie alles andere im Leben auch.
Ja.
Und wenn Sie einfach nur gucken, dann gucken Sie keine Filme, immer sehen Sie keine. Und wenn Sie sehen lernen wollen, dann zwischen gucken und sehen ist vielleicht der Unterschied, dann braucht man dazu auch eine Theorie, weil die Theorie die Perspektive voreinstellt, in der Sie Dinge auswerten. Und es gibt keine perspektivfreie Sichtweise auf die Dinge und die reflektiert zu lernen, das ist das, womit man sozusagen einen Umgang hier lernt und damit auch ein kritisches Verhältnis zu den eigenen Vorurteilen, Voreinstellungen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist eigentlich etwas, was Sie erstmal überrascht, aber dann glaube ich auch tatsächlich, was funktioniert ja auch, man kann es ja auch dann einfach empirisch beweisen, lese einen Text von sich, Benjamin zum Film und du hast einen völlig anderen Blick oder lies irgendeinen filmtheoretischen Film, eine Theorie, nimm den Kognitivisten, dann plötzlich wird die Kamera zu einem ganz lebendigen Objekt, was du vorher, oder zu einem Mitstreiter deiner Perspektivvielfalt, plötzlich siehst du Dinge, die du einfach nicht siehst, genau, gesehen hättest vorher. Und das ist eine Erfahrung, die man beim Film wunderbar machen kann. Richtig. Vielleicht besser als in anderen Szenen, besser als in anderen medialen Szenen. Deshalb ist der Film für mich als Denkfigur auch so inspirierend für auch Text, also Umgangsweise mit Text, ja, da man da zum Teil versuchen kann, von zu lernen, wie man sozusagen auf einen Text selber sozusagen eine Reflexionsversion einnehmen kann, die macht, dass ein Film, dass ein Text auch immer wieder sagen vielsprachig ist, also plötzlich viele Bedeutungen frei spielt, die ich auf den ersten Blick gar nicht so zugesprochen hätte, weil ich immer nur mit einer Perspektive daran gehe.
Also das passt sehr gut zu, also gar nicht allzu lange Zeit, vielleicht vor einem Jahr oder sowas, habe ich zum ersten Mal gedacht, eigentlich sind wir gar nicht so wichtig. Wir bringen die Texte ein, aber die Welt ist eigentlich, die müsst ihr selber entdecken. Wir bringen nicht die Welt ins Klassenzimmer. Also wir jetzt nicht den ganzen Hitchcock, den ganzen Truffaut, die ganze Chantal Ackermann oder was, sondern da müsst ihr selber drauf kommen. Und alles, was du jetzt gerade gesagt hast, passt eigentlich zu dem, was wir so im vorderen Mittelteil des Gesprächs gesagt haben. Wenn ich sehen gelernt habe, dann findet mich vielleicht auch der Film. Und dann finden mich Filme, die mich bisher noch gar nicht gefunden haben. Und auf einmal gehen neue Welten auf, das hast du vorhin auch gesagt. Und da wären wir eigentlich in der Lehre, eigentlich über eine Disziplin hinaus, wirklich wieder in einem universitären Kontext, in dem ganz klassischen, wo man sagt, das sind nicht einfach nur Kompetenzen, sondern wirklich Weltverhältnisse, während die Universität kommt, sucht nach einem Weltverhältnis, dass er hier im Laufe seines Lebens oder in der Bewegung seines Lebens, wir haben ja die verschiedenen Praktiken auch da vorhin angesprochen, dann vollziehen kann oder vollziehen will.
Ganz genau. Und was ich daran eben so toll finde in der Medienwissenschaft, um einen Werbetext zur Medienwissenschaft als Philosophin zu singen, ist, weil ich da die Erfahrung überraschenderweise gemacht habe, dass man diese Welterfahrung, von der ich glaubte, das sei ein Privileg der Philosophie, die dort zu machen, das oder mit der Philosophie zu machen, nur dort zu machen, das sagen diese philosophische Momente eigentlich in allen Medien zu finden sind. Ja. Man kann das mit der Fotografie erleben, man kann das durch die Brille des Films erleben, man kann das durch die Brille des Tanzes und des Theaters erleben. Und die Medienwissenschaft ermöglicht uns eigentlich die Erfahrung zu machen, dass wir mit den methodischen Analysen, die wir jeweils pro Medium da anwenden müssen, um dem gerecht zu werden, da etwas zugleich mitnehmen für ein anderes Medium und für andere Formen des Zugangs zur Welt. Und dass es eigentlich in all diesen Medien immer um Zugänge zur Welt geht. Und in diesem Sinne haben alle Medien auch einen philosophischen Kern oder können einen philosophischen Kern sozusagen zugesprochen bekommen, wenn man denn diese Brille aufsetzt, die wiederum eine ist, die man lernen muss.
Ganz fantastisch. Liebe Christiane, ich danke dir sehr für das
schöne Gespräch. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Danke.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.